Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Von einem Vater, der nach einem Schlaganfall keine Sprache mehr hat und von dem Versuch im Erzählen und Erinnern einen Zugang zu ihm zu finden, erzählt der neue Roman von Deniz Udlo, Vaters Meer. Eine bewegende Geschichte ist das über Familie, Migration und über den Wunsch, dazugehören zu wollen. Und ich freue mich, gleich mit Deniz Udlo über diesen Roman zu sprechen. Vaters Meer heißt der neue, der dritte Roman von Deniz Udlo, eine Vater-Sohn, aber auch eine Familien- und eine Migrationsgeschichte. Der Erzähler Yunus zeichnet das Leben seines Vaters Seki nach, der quasi durch Zufall aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist und der später, als sein Sohn 13 Jahre alt ist, zwei Schlaganfälle hat und viele Jahre gepflegt werden muss. Vaters Meer ist ein Erinnerungsbuch, fast märchenhaft manchmal, finde ich, und ich freue mich, dass Deniz Udlo jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Herr Udlo.
Guten Morgen, ich freue mich auch.
Yunus' Vater heißt Seki, ich habe es schon gesagt, er fährt als junger Mann, kommt aus dem Türkischen, aus der Türkei nach Istanbul, er studiert da Geologie, dann fährt er mit seinem Frachter nach Hamburg, wird schwer krank, landet über Umwege in Hannover, heiratet zweimal und dann heißt es in ihrem Buch, als er die zwei Schlaganfälle hat, er ist gefallen. Hm. Das ist so ein typisch deutsches Wort, wo man sofort an Krieg eigentlich denkt und mir fielen auch diese harten Vatergeschichten ein, über diese Kriegsmetaphorik, die damit verbunden ist. Hm. Aber ihre Geschichte ist ganz anders. Mhm. Die ist so eigentlich ganz weich verglichen damit. War das auch so die Idee, indem Sie dieses Wort Gefallen verwendet haben?
Das Weiche liegt ja in der Sprache, in der Erzählung und vielleicht auch in der Figur, obwohl sie so hart ist, also im Humor und in der Kindlichkeit, die sich diese Figur, diese Vaterfigur bewahrt, obwohl das ja eigentlich eine Person ist mit einer gewissen Härte auch. Aber die Umstände des Lebens sind ja nicht weich. Die sind ja durchaus hart. Insofern habe ich mich nicht, war ich nicht zurückgeschreckt vor diesem Wort und habe diese Konnotation durchaus mit drin belassen wollen. Habe aber vor allem an das Fallen ins Nichts gedacht. Also Fallen im Sinne von die Begegnung mit dem Horror Vacui. Die Begegnung mit der eigenen Leere, die Begegnung mit der eigenen Existenz, also mit dem Fall ins Leere, das war die Konnotation. Und bei dem Gefallen im Sinne von das Fallen im Krieg, da bin ich eher vorsichtig, aber ich wollte es nicht aufgrund dieser Konnotation damit bewenden lassen, zumal das Fallen auch in meinen anderen Büchern eine Rolle spielt, also als Motiv durch meine gesamte literarische Arbeit bisher im Grunde genommen. Deshalb war mir das wichtig, dabei zu bleiben.
Also einer fällt und ein anderer fängt ihn irgendwie in dieser Erzählung auch ein bisschen auf. Also es ist ja auch eine Suche nach diesem Vater, ihn zu verstehen. Und es ist so eine Gratwanderung zwischen Erfinden und Erinnern. Da kommen ja auch Dokumente vor. Ich weiß nicht, ob die echt sind oder ob sie erfunden sind. Das muss man ja auch gar nicht wissen. Aber wie war das für Sie, da an diesem Grat entlang zu gehen? Das ist ja nicht so einfach.
Das war das eigentlich Faszinierende, muss ich sagen. Also ich habe selbst angefangen mit Erinnerungen an meinen eigenen leiblichen Vater, den ich eben auch ziemlich früh verloren habe. Und ich ging davon aus, genauso wie Yunus, ging ich davon aus, eigentlich nicht so, also Yunus, der Protagonist des Romans, davon aus, nicht so viel zu wissen über meinen Vater. Und dann folgte auf die eine Erinnerung die nächste und war da ein Bild, kam sofort fünf weitere Bilder und ich tauchte ab in diese Welt der Erinnerungen, ohne zu wissen und ohne jemals sicher sein zu können, ob das denn genau so stattgefunden hat.
Also das thematisieren Sie ja auch im Roman immer wieder.
Ja, weil das hat mich eben fasziniert, diese Unsicherheit der Erinnerung, die fand ich eben produktiv. Und daraus ist überhaupt diese ganze Geschichte, wenn Sie so wollen, entstanden. Und es war ein Versuch, eine Annäherung meinerseits an meinen Vater über die Mittel der Literatur.
Das heißt, Sie haben eine Vaterfigur erfunden, um Ihren eigenen Vater besser zu verstehen, der aber darin quasi versteckt ist.
Ja, genau, das kann man so sagen. Ich habe erst einmal ausgehend von mir selbst tatsächlich eine Erzählerfigur erfunden, die nicht übereinstimmt mit mir, aber die stellenweise nah dran sein kann. Und über diese Erzählerfigur habe ich dann eine Vaterfigur erfunden, suchend nach meinem eigenen Vater. Also im Grunde genommen ist das ein sehr, sehr komplexes Geflecht dahinter, der Suche. Aber sie ist mir geglückt. Das meine ich jetzt nicht literarisch, sondern das meine ich als Erfahrung beim Schreiben. Ich habe dann über diese Suche von Yunus nach seinem Vater und die Erfindung, er erfindet ja auch seinen Vater in dem Buch, weil es so vieles gibt, was er nicht wissen kann über seinen Vater, fängt er an, in der Erzähltradition seines Vaters die Geschichte des Vaters zu entwerfen. Und durch diese Erfahrung, die der Erzähler in diesem Text macht, konnte ich quasi in Kommunikation treten, vermittelt, also zweifach vermittelt über Yunus und Seki im Buch mit meinem eigenen Vater. Das war eine magische Erfahrung.
Das glaube ich. Und es schwingt ja aber trotzdem noch so was Unerzähltes auch immer mit. Also man denkt ja zum Beispiel, der hatte zwei Ehen und beide Frauen wollten eigentlich weg von ihm. Die zweite, die kommt dann zurück und pflegt ihn ernsthafter noch 10 Jahre, obwohl sie ihn tatsächlich eigentlich verlassen wollte. Mhm. Da muss ja irgendwas gewesen sein. Also vielleicht auch was mit Gewalt. Man weiß es nicht. Das wird aber nicht erzählt.
Naja, es lässt sich nicht alles auserzählen. Und damit arbeitet ja der Text auch. Also mit dem Fragmenthaften arbeitet der Text, weil das Erinnern aus meiner Sicht fragmenthaft funktioniert.
Auch so ein bisschen wie das Meer, habe ich mir gedacht, das im Titel ist. Und das Schwimmen kommt ja auch vor. Da schwimmen mal Vater und Sohn oft. Es geht um Boote. Und also das Wasser ist ganz präsent. Und diese Erinnerung ist ja auch so ein bisschen, als würden in Ihrem Text zumindest, als würden so Wellen herankommen und wieder wegschwimmen. Ist das richtig?
Das empfinde ich auch so. Ja, also diese Erinnerungen kommen tatsächlich wie Wellen. Und die Wellen selbst sind natürlich nur Bestandteil eines Größeren, nämlich des Meeres. Und so gesehen sind diese Wellen einzelne Erzählungen, die aber zusammen erst die Erzählung ergeben. Und darin ist dann nicht mehr zu unterscheiden irgendwann, was ist eigentlich erfunden und was ist nicht erfunden, was ist Erinnerung, was ist Imagination. Aber es bleibt trotzdem etwas zurück, also in dieser Unentschiedenheit, in diesem Unwissen darüber, auch angesichts des Unerzählten, bleibt ein Gefühl zurück. Und das ist das, woran sich dann eben doch festhalten lässt.
Ist das denn auch bei aller Erzählfreude, die man auch darin spürt und Könnerschaft, es geht ja letztlich auch, weil der Vater verliert ja die Sprache. Mhm. Er hat dieses Locked-In-Syndrom, das ist auch irre beklemmend, wie Sie das beschreiben. Haben Sie da eigentlich auch nochmal extra recherchieren müssen?
Schon, ja. Mhm. Also mein eigener Vater hatte eben auch ein Locked-In-Syndrom. Da war ich Teenager und das hat mich später schon sehr beschäftigt. Was ist das eigentlich? Ich habe dann parallel zu meinem eigenen Studium 2 Semester Gehirnanatomie belegt, obwohl ich was ganz anderes studiert habe. An der FU damals bei den Psychologen habe ich das belegt und mich mit dem Gehirn beschäftigt. Dann habe ich, als ich den Roman schließlich schrieb, also viele Jahre nach dem Studium, habe ich dann schon mich mit diesem Thema des Locked-In-Syndroms, wie funktioniert das, welche Möglichkeiten der Heilung oder zumindest der Therapie gab es damals, gibt es heute. Habe auch ein paar Wissenschaftler angeschrieben. Und dann habe ich mich literarisch, also mit den Texten von anderen, mit anderen literarischen Texten bezogen auf Locked-In beschäftigt. Also insbesondere Jean-Dominique Bauby, Schmetterling und Taucherglocke.
Da gibt es auch einen Film dazu.
Mhm. Und dann, über ihn habe ich dann ja auch herausgefunden, dass im Graf von Monte Cristo tatsächlich eine Person, eine Figur mit Locked-In vorhanden ist. Und das war so ein Moment während der Arbeit an diesem Text, der exemplarisch ist für all diese unfassbaren Zufälle, die währenddessen passiert sind. Ich hatte nämlich den Graf von Monte Cristo als Anfang 20-Jähriger gelesen. Mein Lesezeichen war auch noch in dem alten Exemplar, das ich hatte. Allerdings nur bis zu der Stelle, an der diese Figur mit Locked-In eingeführt wird. Da hatte ich aufgehört und ich wusste das gar nicht. Und dann habe ich das bei Jean-Dominique Bauby wiedergefunden und so schloss sich dann wieder der Kreis.
Und der Vater im Buch findet ja so eine ganz, sehr reduzierte Form, sich noch mit dem Augenlid zu verständigen. Die Mutter hält ihm dann immer so ein Alphabet hin. Aber es geht ja auch, fand ich, in dem Buch im erweiterten Sinn um Sprache und Sprachlosigkeit an sich. Der Vater spricht ja viele Sprachen. Mhm. Dann hat er eben keine mehr. Diese Migrationsgeschichte, die reinspielt, da heißt es ja auch oft, dass die Menschen eben das darunter leiden, dass sie keine Sprache so richtig haben oder da anknüpfen können. Würden Sie sagen, das ist auch so ein Generalthema dieses Buches oder ein zentrales?
Ja, also Sprache sprechen, aber dann auch ein bisschen größer gefasst verstehen können, nicht verstehen können. Das sind schon, das ist auf einer Ebene, ist das ein zentrales Motiv in diesem Text. Es gibt dann ja auch immer wieder türkische Begriffe, gar nicht so viele, aber an der einen oder anderen Stelle in der Erinnerung von Yunus fallen türkische Worte und dann übersetzt er die ins Deutsche. Also Kafa heißt Kopf, merkt dann aber, dass diese Übersetzung unvollkommen ist, weil es perfekte Synonyme in der Sprache einfach nicht gibt, auch in der Übersetzung nicht. Und dann erfindet er eine poetische Übersetzung dieses Kafa-Worts ins Deutsche oder in Ordnung, mein Sohn, Pekiaurum, ist dann, lässt sich auch nicht einfach übersetzen. Und in dieser Notwendigkeit über die, wenn Sie so wollen, Dichtung, eine Unmöglichkeit zu übersetzen, zu überbrücken, ist schon auch ein Stück weit die Ästhetik dieses Romans mit erklärt.
Und Sie haben ja sehr, sehr lange, wenn ich es richtig gelesen habe, an dem Buch gearbeitet. Ne? 15 Jahre hat Sie das begleitet. Warum hat das so lange gedauert?
Ich musste es immer wieder unterbrechen. Ich habe im Jahr 2008 angefangen. Da habe ich erste Notizen gemacht. Da wusste ich aber auch noch gar nicht, wohin die Reise geht. Tatsächlich habe ich, das würde man gar nicht denken, ich habe auf der Ebene der Vergangenheit des Vaters begonnen, also eher beim Märchenhaften, beim großen Raub des Großvaters.
Eine tolle Geschichte ist das.
Die hatte ich schon 2008 geschrieben, habe ich aber vergessen. Ich habe erst, als ich fast fertig war mit diesem Roman und diese Geschichte noch einmal geschrieben hatte, habe ich nach Dokumenten gesucht, nach den Ältesten und dann fand ich das, vielleicht gibt es noch ältere in irgendwelchen Tagebüchern oder so, aber das ist das älteste Dokument, das ich gefunden habe. Und ich war formal und auch, das würde ich tatsächlich so sagen, in meiner Persönlichkeit noch nicht, empfand ich mich noch nicht weit genug für diesen Text. Also formal, damit meine ich diesen Umgang mit dem Fragmentarischen und dann der Motivation, dass die Geschichte, dass es für eine Leserin, die jetzt nicht unbedingt eine professionelle Leserin ist, der soll das ja gar nicht so auffallen. Ich wollte ja dieser Erzähltradition des Vaters gerecht werden, die eben eigentlich nicht fragmentarisch ist, sondern die orale Erzähltradition funktioniert ja so, dass die Zuhörenden fasziniert sind von der Erzählung, sich reinziehen lassen in die Geschichte und gar nicht aufhören können, zuzuhören. Und das widerspricht schon einer fragmentarischen, postmodernen Erzählhaltung. Und das zusammenzubekommen, dafür habe ich einfach handwerklich lange gebraucht und da war ich lange Zeit nicht, da musste ich erst ein bisschen mehr ins Experimentelle gehen, zurückkommen, um das handwerklich zu verstehen, was ich da machen muss. Und das andere ist eben also dieses Thema des Vaters, wenn man selbst einen Verlust erlitten hat, irgendwie damit zu verstehen, wie kann ich mit Trauer umgehen, wie funktioniert Trauerarbeit, wie funktioniert Gedächtnisarbeit. Andere mögen das sehr früh schon können, ich habe da einfach ein paar Jahre für gebraucht.
Hat sich gelohnt, muss man sagen, Dennis Utlo. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Und der Roman Vaters Meer ist beim Surkamp Verlag erschienen, hat 384 Seiten und kostet 25 Euro. Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste, meinte Heinrich Heine. Und genau deshalb fürchten ja auch Autokraten und Diktatoren ihre Macht, sperren Schriftsteller ins Gefängnis und verbieten ihre Bücher. Aus Belarus sind viele Intellektuelle und Literaten geflohen, seit sie 2020 gegen die gefälschten Präsidentschaftswahlen protestiert haben und ihnen zu Hause Haft und Folter drohen. Aber jetzt lässt Machthaber Lukaschenko auch Werke aus den Lehrplänen der Schulen nehmen, die nicht nicht seinen Vorstellungen entsprechen. Etwa die Bücher von Ulazimir Karadzewitsch, einem der wichtigsten belarussischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Inga Lisengewitsch berichtet.
Noch im Dezember 2019 steht der 1968 veröffentlichte Roman »Die Ehren unter deiner Sichel« von Ulazimir Karadzewitsch auf Platz 1 der meistgelesenen belarussischen Bücher. So war es im staatlichen Fernsehsender Belarus 1 zu erfahren. 4 Jahre später, im Herbst 2023, verschwindet das Werk aus dem offiziellen Schulprogramm des Landes. Die Nachricht erscheint auf den ersten Blick sekundär, doch sie ist bezeichnend für die aktuellen Entwicklungen in Belarus. Das erklärt der im Exil lebende belarussische Historiker und Schriftsteller Wladimir Orlow.
Hinter den Verboten steckt ein System. Verboten wird alles, was den Narrativen der sogenannten russischen Welt widerspricht. Die Zerstörer unserer Kultur nutzen diese Narrative der russischen Welt. Es geht dabei nicht nur um die Bildung, sondern auch um die Geschichtswissenschaften, die Musik und die bildende Kunst. Die unabhängigen Verlage sind praktisch vernichtet. Und diese Verlage haben die historische Literatur herausgebracht. Überhaupt alle Literatur, die für die belarussische nationale Idee wichtig ist und die gerne gelesen wurde. Die Literatur, die die historische Perspektive von Belarus als ein demokratisches, europäisches Land enthält. Denn die nationalen und die demokratischen Werte sind untrennbar verbunden.
Und diese nationalen, demokratischen und europäischen Werte sind den Machthabern ein Dorn im Auge. In dem historischen Roman »Die Ehren unter deiner Sichel« von Wladimir Karadzewitsch geht es um die Zeit kurz vor dem Aufstand gegen das russische Imperium im Jahr 1863. Der Anführer des Aufstands, Kostus Kalinowski, erscheint gemeinsam mit Taras Schewtschenko, Vincent Dunin-Marcinkewitsch und anderen historischen Figuren neben den fiktiven Protagonisten des Romans. Die fesselnde Handlung ist eng mit den historischen Fakten verwoben. Man versteht, dass das Werk eine Wirkung auf Elftklässler entfalten könnte. So wie damals auf den Jugendlichen Wladimir Orlow.
Die Ähren unter deiner Sichel ist das Werk Karadzewitschs, das die belarussische nationale Idee am klarsten zum Ausdruck bringt. Ich kann mich daran erinnern, welche Veränderung das Buch in mir nach dem ersten Lesen hervorgerufen hat. Ich habe nicht nur interessante Seiten unserer Geschichte für mich entdeckt, ich habe daraufhin auch angefangen, im Alltag belarussisch zu sprechen.
Und genau das versuchen die jetzigen Machthaber in Belarus mit aller Kraft zu verhindern. Denn das fördert kritisches Denken und ist mit der auf Russland gerichteten Ideologie nicht zu vereinbaren. Es könnte bei der jungen Generation zu noch größerem Interesse an der für Belarus wichtigen historischen Figur Kostus Kalinowski führen und Parallelen zur heutigen Situation zutage bringen.
Kalinowski ist unser erster nationaler Politiker. Kalinowski und seine Mitstreiter waren die ersten Befürworter der unabhängigen Republik Belarus. Die wichtigste Parole der Aufständischen war damals: Wen liebst du? Ich liebe Belarus. Das beruht auf Gegenseitigkeit.
Und diese Worte sind im heutigen Belarus Grund genug für eine Haftstrafe. Übrigens, erst kürzlich wurden 2 Gedichte von Vincent Dunin-Marcinkewitsch aus dem 19. Jahrhundert auf den Index gesetzt. Auch in diesen Gedichten geht es um den Aufstand unter Kostus Kalinowski. Neben zeitgenössischen Schriftstellern stehen nun also auch Klassiker der Literatur auf dem bereits ziemlich langen belarussischen Index.
Ich würde sagen, die Repressionen erinnern hauptsächlich an die Stalinzeiten. Es existiert bereits eine riesige Liste verbotener Bücher. Nicht nur die Werke werden verboten, auch die Schriftsteller, Musiker und Philosophen sind in Haft. Andere waren gezwungen, Belarus zu verlassen. Es gibt zwar noch keine Hinrichtungen, aber für unsere Kultur sehr bedeutende Personen sind hinter Gittern umgekommen, wie zum Beispiel Alees Puschkin. Die Ideologie der russischen Welt, die zur Vernichtung unserer Kultur angewendet wird, ist zum Teil noch aggressiver als zu Stalins Zeiten.
Auch die Werke von Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch wurden nach den friedlichen Protesten von 2020 aus dem Schulprogramm gestrichen. Ebenso Aless Rjasanows. Von den nicht-belarussischen Schriftstellern wurde Alexander Solzhenitsyn rausgenommen. Außerdem steht neben Vincent Dunin-Marcinkewitsch aus dem 19. Jahrhundert auch die antisowjetische Dissidentin und Dichterin Larissa Jenius auf dem Index, aber auch zeitgenössische Dichter wie Wladimir Nekleyev oder Romanautoren wie Alherd Bacharewitsch und viele andere. Tendenz steigend.
Inga Lisengewitsch berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Neue, junge Literatur aus Israel, darum geht es jetzt bei uns. Bis es wieder regnet, heißt der Debütroman von Salit Shahav-Polek. Und er spielt an einem Ort, der ja fast so was israelisch-mythisches hat, nämlich der Kibbutz. Carsten Hook hat das Buch gelesen. Wo ist denn dieser Kibbutz? Ist das irgendeine Gegend, die jeder kennt in Israel, oder wo siedelt sie das an?
Ja, auch die Gegend, in der dieser Kibbutz liegt in dem Roman, ist mystisch. Also das ist sozusagen eine Urzelle des Staates Israel. Vor Staatsgründung Ende des 19. Jahrhunderts haben dort die ersten Pioniere im Norden des damaligen Palästinas zwischen Mittelmeer und See Genezareth, dem Kinneret, versucht, die Sümpfe trocken zu legen und sich anzusiedeln. Also insofern ist das eine historische, für Israel ganz wichtige Gegend. Dort gibt es in dem Roman einen Kibbutz, und dieser Kibbutz ist der Schauplatz des Romans. Zwei Schwestern, die dort groß geworden sind, kehren zurück in den Kibbutz. Also auch so ein ganz klassisches Thema der Literatur. Man kommt zurück. Und was passiert dann?
Ja, genau, das ist die Frage. Was, darum geht es ja wahrscheinlich in dem Buch. Was passiert dann mit diesen zwei Schwestern im Kibbutz?
Genau, Galli und Yaeli sind diese beiden Schwestern. Die eine kommt aus Kanada, die andere aus Tel Aviv. Beide hatten den Kibbutz verlassen. Die Handlung ist in der Gegenwart, und sie haben jetzt beide mittlerweile Gründe, doch wieder zurückzukehren, obwohl sie das, als sie fortgingen, ausgeschlossen haben. Und man ist natürlich dann auch im Grunde, wenn man schon mal fortgeht, ist man aus einer Art, ja, Gemeinschaft ausgetreten. Und das ist schon komisch. Also man wird komisch angesehen, wenn man dann wieder plötzlich auftaucht, weil eigentlich ist das Verlassen des Kibbutzes eine Art Abschied. Und diese beiden Frauen, die eine ist schwanger und möchte im Kibbutz heiraten, das ist ihr Traum. Und die andere möchte das Gästehaus ihrer verstorbenen Tante, also das Haus ihrer verstorbenen Tante übernehmen und es zu einem Gästehaus machen. Weil mittlerweile ist es schick, für die Städter auch in den Kibbutz zu fahren. Man kann sich dort mittlerweile einkaufen, man kann dort wohnen, in der Stadt arbeiten. Also all das, was im Ursprungskibbutz undenkbar war, ist möglich. Und die beiden Frauen versuchen sozusagen, ihr Leben jetzt doch wieder zurückzuführen in diesen Kibbutz, und stoßen auf, ja, Unverständnis, Missbilligung und vor allen Dingen auch Korruption. Es gibt in dem Kibbutz einen Verwalter, der schon eigene Pläne hat mit diesem Grundstück, wo dieses Haus steht. Die Hochzeit ist im Grunde eine fixe Idee der einen Schwester, weil es ist ganz klar, der Bräutigam wird nicht kommen. Jetzt macht die da, inszeniert die da ein Riesending, ja, also mit Catering und allem. Und eigentlich weiß sie und verdrängt es die ganze Zeit, dass diese Hochzeit nicht stattfinden wird. Was zutage kommt, ist tatsächlich die Situation des Kibbutzes in der Gegenwart. Es ist eben nicht mehr das Mystische, das Heroische, das die Keimzelle sozusagen des Staates, sondern es ist eine, ja, Gemeinschaft, in der es auch Intrigen gibt, in der es Eigeninteressen gibt, und dieser kollektive Gedanke spielt mittlerweile überhaupt keine Rolle mehr.
Das ist ja, nehme ich mal an, Sie kennen sich ja da viel besser aus als ich in der israelischen Literatur, sicher nicht zum ersten Mal Thema, dieses Kibbutz als etwas, ein zerbröckelnder Mythos oder so. Hat sie denn da jetzt nochmal irgendwie eine ganz überraschende oder neue Perspektive drauf?
Ja, interessant ist, dass sie eben 1977 geboren, eine jüngere Stimme ist. Sie ist auch im Kibbutz aufgewachsen. Sie weiß, wovon sie spricht. Das spürt man sehr deutlich. Also es ist sehr sinnlich, von den Kuhfladen über das Blöken der Schafe bis zu den Treckergeräuschen und der rauen Art der Kibbutzbewohner. Das kann sie wunderbar schildern. Amos Oz hat zum Beispiel in vielen seiner Bücher über den Kibbutz geschrieben. Er selber hat ja auch im Kibbutz lange, lange Jahre gelebt. Und auch bei Amos Oz sieht man schon, dass eben nicht alles so toll war, wie es die, sag ich mal, kollektive Geschichtsschreibung in Israel gerne gehabt hätte. Also der Kibbutz ist eben nicht nur der Ort geteilter Werte und der Ideale, sondern es ist ein Ort von Fehltritten, Neid und Egoismus. Es geht dort sehr, sehr menschlich zu. Und auch Polek kann das sehr schön schildern, indem sie aus verschiedenen Perspektiven erzählen lässt. Es sind drei Generationen, die zu Wort kommen, also die Eltern, die Großeltern, diese beiden Mädchen. Und das ist nochmal ein ganz neuer Blick drauf. Das Interessante an diesem Roman ist eben diese Vielstimmigkeit, und dass sie auch in Traumsequenzen geht, dass sie auch Tote sprechen lässt. Während dieser Hochzeitsfeierlichkeiten stirbt die Großmutter. die redet aber weiter. Und es gibt ein Geheimnis in diesem Kibbutz, was dann gelüftet wird. Und es kommt am Hochzeitsabend zu einer riesigen Explosion. Da bricht ein Wasserrohr, also die fällt tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Und dadurch kommt aber sehr, sehr viel, wird nach oben gespült, was bis dahin verdeckt wurde. Und am Ende des Romans regnet es wieder im Kibbutz. Also es ist wie eine Art Befreiung auch, dass nach 12 Jahren Dürre plötzlich die Dinge sich lösen, explodieren, implodieren. Und es ist so, ja, ein Hoffnungsschimmer ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest liegt die Wahrheit jetzt mal auf dem Tisch oder sozusagen im nassen Beet.
Und Sie hören sich so an, als hätten Sie es ganz gern gelesen.
Ich habe es gern gelesen, weil es ist eine ganz frische Sprache. Es wird erzählt über Zeitraum und Chronologie hinweg. Ich habe gesagt, eben viele Stimmen, auch aus der Vergangenheit. Dieses Geheimnis, wie sie das schildert, ist ganz toll, wie sich das langsam auflöst. Es ist eine ganz poetische Figur, die da eine Rolle spielt. Und es ist ganz in der Jetztzeit. Also es ist eine Sprache von heute. Und man hat plötzlich einen anderen Blick auch nochmal auf Israel.
Carsten Huck über Salih Chahaf Poleks Buch »Bis es wieder regnet« aus dem Hebräischen übersetzt von Ruth Aklama beim Berliner Blumenbar Verlag erschienen für 23 Euro. Andrei Kurkov ist einer der bekanntesten Schriftsteller der Ukraine. Seine Bücher sind auch hier bei uns sehr erfolgreich. Er schreibt auf Russisch und hat sich lange als eine Art Mittler zwischen der ukrainischen und der russischen Kultur verstanden. Aber seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist er ein engagierter Kritiker der russischen Politik. Und auch sein neuer Kriminalroman taucht tief ein in die historischen Gräben zwischen den beiden Ländern. Samson und das gestohlene Herz heißt das Buch auf Deutsch. Und es ist neu auf unserer Krimi-Bestenliste eingestiegen und Jurorin Katrin Dörksen verrät, was das Besondere an diesem Kriminalroman ist.
Neue Krimis.
Der Milizionär Samson kommt an seinen neuesten Tatort und steht also in einer Garage voller Blutflecken. Aber hier ist kein Mordfall passiert, sondern eine illegale Schweineschlachtung. Wir befinden uns in Andrei Kurkovs Samson und das gestohlene Herz, nämlich im Jahr 1919 in Kiew. Die Bolschewiki haben die Stadt gerade eingenommen und die Ukraine ist jetzt eine junge Sowjetrepublik. Und mit den Machtabern ändern sich aber gefühlt auch alle 2 Wochen die Regeln, bis niemand mehr einen Überblick hat. Zum Beispiel ist jetzt eben auch der Handel mit Fleisch verboten und deswegen muss Samson ermitteln. Derweil kidnappen aber auch streikende Eisenbahner seine Verlobte Nadjeschta. Also wir können kurz zusammenfassen, Samson trägt zwar eine Uniform, aber er weiß absolut nicht, wie ihm geschieht. Es gibt da fast märchenhafte Elemente. Samson wird im ersten Band ja sein Ohr abgeschlagen und seither bewahrt er das in der Schachtel auf. Und dieses Ohr in der Schachtel erlaubt ihm zu hören, was sich an ganz weit entfernten Orten abspielt. Aber trotzdem ist dieser Roman jetzt nicht unbedingt magischer Realismus, sondern das ist eher wie so ein ironischer Deus ex machina von Kurkov. Also einfach ein erzählerischer Kniff und der erlaubt es ihm, zwar eine Kriminalgeschichte zu erzählen, aber er muss sich dabei nicht auf einen hart gekochten Helden verlassen, der irgendwelche übermenschlichen Fähigkeiten hat, sondern dieser Samson ist im Kern einfach ein überforderter Junge, dem unüberschaubare und schlichtweg absurde Dinge widerfahren. Das ist ja eine russisch-ukrainische Geschichte. Und das liegt natürlich super nah, das jetzt gerade als Parabel auf den aktuellen Krieg in der Ukraine zu lesen. Aber im Original ist Samson und das gestohlene Herz schon 2021 erschienen. Das heißt, man tut durchaus gut daran, sich auch mal einen Moment von dieser 1:1 Lesart zu lösen. Und dann findet man hier vor allem eine Geschichte über die Resilienz von Menschen, die lernen, sich gegen alle Widerstände zu arrangieren und sich auch einfach durchzuwursteln. Und Samson selbst ist da der allerspannendste Fall, weil er die ganze Zeit einen Lernprozess, einen Reifeprozess durchmacht. Zum Beispiel begreift er, dass es gar nicht immer so eine gute Idee ist, einfach allen Anweisungen zu folgen. Und da fragt man sich unweigerlich, wo wird ihn dieser Lernprozess wohl eines Tages hinführen? Noch wissen wir es nicht, aber der 3. Band ist schon angekündigt.
André Andrei Kurkovs Roman Samson und das verlorene Herz ist aus dem Russischen übersetzt worden von Johanna Marx und Claudia Zecher und beim Diogenes Verlag erschienen. Und das Buch ist im September neu auf unserer Krimi-Bestenliste empfohlen von Katrin Dörksen. Die gesamte Liste finden Sie auf unserer Website. Und wenn Sie noch Fragen zu den Krimis haben, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Straßenkritik.
Ich bin Sabine Luck-Stermann und ich habe gerade Der tanzende Direktor gelesen von Verena Friederike Hasel. Das ist eine Mutter, die da erzählt und berichtet, die mit ihren kleinen Kindern nach Neuseeland gezogen ist. Ein Kind ist noch im Vorschulalter und dort wird jetzt das ältere Kind in die Grundschule eingeschult und die erlebt da halt, wie Schule in Neuseeland funktioniert. Und das Buch hat auch den Untertitel Lernen in der besten Schule der Welt. Und eigentlich merkt man, dass es da so einen Unterschied gibt zwischen dem deutschen Schulsystem, was sie kennengelernt hat, und dem, wie es in Neuseeland ist. Ich finde das Buch richtig toll, weil es mich daran erinnert hat, warum ich Lehrerin geworden bin.
In Bad Homburg liest Sabine Luck-Stermann das Buch Der tanzende Direktor von Verena Friederike Hasel, die im Übrigen am Mittwoch hier in der Lesart zu Gast war, mit ihrem neuen Buch Das krisenfeste Kind. Und das sehr schöne, anregende Gespräch mit ihr, das können Sie in unserer Audiothek nachhören. Und beide Bücher von Verena Friederike Hasel sind beim Zürcher Verlag Kain und Aber erschienen.